Herzlich willkommen, hallo. Tech Days 2011, herzlich willkommen auch von mir zur Konferenz. Bei mir natürlich immer die Themen, die sich um den Team Foundation Server drehen. Sie haben sich entschieden für einen Vortrag mit Qualität im Namen. Das ist schon mal schön, dass so viele da sind. Aber ich muss Ihnen was erzählen. Ich habe so eine Studie gesehen. Da steht drin, dass Leute, die auf Vorträge, die über Qualität gehen, zu 50% reingehen, um sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, Dinge richtig zu machen. Und die anderen 50%, die in solche Vorträge gehen, sind deshalb drin, weil sie schon was falsch gemacht haben und die Qualität eben nicht ganz optimal läuft. Also rein mathematisch heißt das, wenn Sie nicht derjenige sind, dann ist der Herr rechts und der Herr links von Ihnen der mit dem Qualitätsproblem. Bitte sagen Sie ihm Hallo. Jetzt wissen Sie, wo unsere schwarzen Schafe sitzen. Sehr gut. Wir haben einiges hier natürlich vor, aber bevor wir anfangen können, wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass zu dem Thema Qualität so viele da sind, müssen wir aber erstmal definieren, was Qualität ist. Das ist nicht unbedingt eine spannende Tätigkeit, aber ich garantiere Ihnen, dass sie Ihnen was bringen wird. Denn wenn Sie nie über Qualität gesprochen haben bei sich im Team, wird jeder eine eigene Meinung von Qualität haben. Das geht schon bei der Aufwandschätzung los. Sie fragen einen Entwickler, wie lange brauchst du? Er gibt Ihnen eine Zahl. Diese Zahl inkludiert was eigentlich? Meistens Entwicklung. Wenn es ein etwas erfahrenerer Entwickler ist, gibt es vielleicht noch einen Puffer für Testen oder vielleicht noch für Setup, also fürs Ausrollen der Software. Aber so richtig sicher, was alles geschätzt wird, sind wir eigentlich gar nicht. Der Projektleiter bei einer Schätzung erwartet immer das Komplettpaket, inklusive Entwicklung, Test und aller weiteren Tätigkeiten. Sie sollten einem Team sich hinsetzen und Qualität definieren. Ist gar nicht so einfach. Der Entwickler hat eine Qualität, also die er beschreibt, die er sieht. Es gibt vom Projektleiter eine andere Qualität, es gibt vom Kunden sicherlich noch eine ganz andere Qualität. Der Kunde hat immer sowieso eine eigene Meinung von Dingen, vor allem auch von Qualität. Sie können Qualität an einem sehr guten Beispiel vergleichen mit zum Beispiel Autos. Wenn jemand ein Auto kauft, was erwartet er? Dass er es irgendwann abholt, es mag lange gedauert haben, dass es dann aber auch fährt und nicht in der nächsten Seitenstraße schon wieder stehen bleibt. Wenn es wieder erwarten tatsächlich fährt und nicht abstürzt, kriegen Sie ein Dankeschön vom Kunden? Nein, er erwartet, dass es funktioniert. Das ist die traurige Seite der Qualität. Sie werden kein Dankeschön für Qualität bekommen, aber wenn Sie keine Qualität liefern, werden Sie sehr viele Anrufe bekommen. Das garantiere ich Ihnen. Insofern, Nummer eins, lassen Sie uns Qualität definieren. Ich habe ein paar Definitionen mitgebracht, die ich so gesehen habe in der Welt und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Was ist für Sie Qualität? Es könnte sein, dass Sie sagen, naja, Qualität ist dann erreicht, wenn ich die Anforderungen, so wie sie spezifiziert wurden, umgesetzt habe. Das ist sicherlich eine Form von Qualität, also das, was gefordert war, auch umgesetzt zu haben. Oder ist für Sie Qualität, dass Sie sagen, ich erfülle wirklich die Erwartungen meines Kunden, mindestens erfülle ich sie, noch besser, ich übererfülle sie natürlich und mache ihn richtig zu einem glücklichen, zufriedenen Kunden. Aber zumindest die Erfüllung könnte zur Qualität dazugehören. Einige definieren Qualität mit, es hat Wert, es hat Nutzen für jemanden. Sie haben vielleicht die Anforderungen eingehalten, aber trotzdem nützt es dem Kunden gar nichts, weil sich bei ihm schon was verändert hat oder er mittlerweile noch ein anderes System hat und er nutzt ihre Software gar nicht. Sie werden lachen, wie viele Softwareprojekte gebaut werden und später gar nicht in Produktion kommen und nie genutzt werden. Auch eine Möglichkeit zu sagen, die Software hat dann eine hohe Qualität, wenn sie für den Zweck, für den sie geschaffen wurde, danach optimal einsetzbar ist. Also man versucht da vor allem am Anfang zu definieren, was soll die Software später leisten im Sinne von, für welchen Zweck setzen wir sie ein in der Anforderungsdefinition. Und dann kommen noch die ganzen Klassiker dazu, das sind Zuverlässigkeit, Stabilität, Wartbarkeit, läuft auf allen Windows-Versionen, läuft auf allen Sprachen, läuft sowieso toll und was man sich so vorstellen kann, da gibt es ungefähr 50 dieser möglichen Attribute, gibt so eine riesen Liste von. Und irgendwo da in diesem ganzen Spektrum definiert jeder von uns Qualität. Aber meinen wir wirklich das Gleiche? Wer von Ihnen hat vielleicht in einem Team eine Liste definiert, was für Sie in einem Team Qualität heißt? Hat jemand so eine Liste? Hat jemand mit seinem Team schon mal über Qualität gesprochen? Ja, Sie haben gesprochen? Gut. Also es empfiehlt sich mit dem Team, einem neuen oder auch einem alten Team, man tut das natürlich nicht, weil jeder denkt, naja, wir wissen doch, was hohe Qualität ist. Setzen Sie sich mal hin, fangen Sie 10 Minuten an, über Qualität zu diskutieren. Sie werden merken, Sie haben so viele Meinungen im Raum, wie Leute drin sitzen. Einige sind ähnlich, einige sind völlig davon entfernt. Aber es wird Ihnen helfen, wenn Sie einmal darüber gesprochen haben. Und als Ergebnis sollten Sie eine Liste haben. Eine sogenannte Definition von, was ist bei uns fertig. Eine Definition of Done, wie ist bei uns Qualität definiert. Und dann wissen Sie, etwas, was nicht dieser Definition entspricht, ist auch nicht fertig weil wir eben noch gesagt haben, bestimmte Dinge sind vielleicht zu tun. Dann definieren. Also wann sind wir eigentlich fertig und meinen wir damit das Gleiche? Ich empfehle Ihnen, schreiben Sie eine explizite Definition of Done auf. Eine Definition of Done kann etwas ganz Simples sein, wie zum Beispiel, es kompiliert, es wurde programmiert, was wir programmieren sollen, und es kompiliert. Wir haben es eingecheckt vielleicht, wenn Sie es schon gut meinen. Und jetzt beginnt der spannende Teil. Noch mehr oder noch weniger? Reicht Ihnen schon Kompilierung? Wollen Sie noch irgendwelche Tests einbauen? Sollen es manuelle oder automatische Tests sein? Aber hier müssen Sie sich austoben. Aber denken Sie dran, es ist Ihre Mindestdefinition von Qualität, eine Definition of Done. Sie dürfen für einzelne Funktionen mehr testen, wenn Sie wollen zum Beispiel, oder mehr Qualitätsüberprüfungen machen. Aber Sie dürfen nie wieder unter dieser Latte liegen. Es ist wirklich Ihre firmenweite oder projektweite Mindestdefinition von Qualität. Und die ist wichtig. Die ist wichtig für Aufwandschätzungen, weil nur wenn wir immer über die gleiche Qualität und die gleiche Anzahl an Maßnahmen reden, nur dann können wir doch vernünftig Zeiten schätzen oder irgendwie über eine Schätzung diskutieren. Und sie garantiert dem Kunden eine konstante Qualität. Wie läuft Qualität heute? Die Qualität ist tagesabhängig. Haben Sie noch genug Zeit im Projekt, stecken Sie mehr Qualität rein. Testen Sie ordentlich alles, was Sie schon immer machen wollten. Und dann kommt es immer näher zur Deadline. Ja gut, das machen wir jetzt nicht, das machen wir ein andermal, das muss jetzt schnell gehen. Dann ist die Hälfte der Qualitätskriterien außen vor. Und das versuchen wir mit so einer Definition of Done wegzubekommen, dass wir sagen, wir haben eine Mindestdefinition, die muss auch gar nicht ganz weit oben sein und alle Tests der Welt beinhalten. Aber Sie sollten eine konstante Qualität haben, wo nicht ein Feature sehr gut getestet und das andere, da musste es schnell gehen, das ist nur sehr klein getestet worden. Explizit aufgeschrieben, konstante Qualität garantiert das. Es ist Ihre Basis für Schätzungen, damit Sie wissen, was Sie eigentlich schätzen sollen, welche Tätigkeiten alles damit drin sein sollen. Unternehmensweit bietet sich an, dass Sie so eine Definition of Done für Ihre ganze Firma haben. Sie dürfen ja immer pro Projekt noch mehr machen, wenn Sie wollen. Sie definieren also einen Mindestqualitätsstandard für Ihre Firma. Und dann noch zwei wichtige Punkte. Sie sollten messbare Kriterien nehmen. Es gibt nämlich ungünstige, nicht messbare Kriterien. Bei einer Firma habe ich auf der Definition of Done Folgendes gelesen. Kein Spaghetti-Code. Es ist sicherlich korrekt. Wir wollen keinen unwartbaren, verwurstelten, italienischen Code, könnte man quasi sagen. Also Spaghetti-Code haben. Streichen Sie das mit dem Italienisch wieder aus dem Protokoll. Aber wie wollen Sie das messen? Natürlich habe ich als Entwickler eine Vorstellung, ist es eher ungünstiger Code oder es ist eher schöner Code. Aber wenn es hart auf hart kommt und die Zeit knapp ist und da steht nur, stelle sicher, dass es kein Spaghetti-Code ist, dann machen Sie doch einen Haken dran und sagen, passt schon. Weil es nicht messbar war. Hätte man genau hingeschrieben, was ist eigentlich Spaghetti-Code und was ist es nicht, kann man nicht einfach abhaken, sondern man muss sich an bestimmte Dinge wie Namenskonventionen dann auch halten. Also Sie sollten sie sehr klar formulieren und eben messbar machen. Nicht messbare Kriterien sind schwierig. Wie sieht's mit UI und Usability aus, mit dem Aussehen? Sie sagen zum Beispiel, die Anwendung muss hübsch sein, also optisch beeindruckend. Ob das jetzt beim Entwickler an der richtigen Stelle ist, sei sowieso nochmal dahingestellt. Aber angenommen, wir haben dieses Kriterium da drin. Ein Entwickler wird halt sagen, ja, für mich ist es halt hübsch, ne? Haken dran. Es ist sehr subjektiv auch hübsch, ne? Was kann man tun? Sie können natürlich sagen, in unserem Team haben wir einen Experten für hübsche Oberflächen, einen UI-Design-Experten. Und wenn er wiederum seinen Segen gibt, dann ist das für uns auch etwas Messbares, weil er hat unterschrieben, dass dieses neue Formular, was wir eingebaut haben, hübsch aussieht. Er hat eine Expertenmeinung und damit ist das etwas. Also im Gegensatz, dass man es wirklich messen muss durch eine automatische Software, kann man auch Messbarkeit durch eine Person definieren. Wird auch im Security-Umfeld gern gemacht. Es gibt unendlich Security-Prüfungen. Sie können einfach sagen, wenn unser Security-Experte unterschrieben hat, ist das für uns eine messbare Größe. Natürlich sind Fehler mit drin, aber das ist in Ordnung. Halten Sie es messbar, machen Sie es nicht zu subjektiv, wäre noch ein Tipp. Und Sie wollen es automatisieren. Angenommen, Sie sagen wirklich, meine Definition of Done ist, es kompiliert, es ist eingecheckt mit einem Kommentar und mit einem Work-Item, an dem ich gerade arbeite und ich habe einen Unit-Test geschrieben und die Code-Coverage ist mindestens bei 70% vielleicht. Das sind ja schon 6 Dinge, die Sie jedes Mal prüfen müssen. Und wenn Sie in einem agilen Team arbeiten, was vielleicht nur 2-wöchige Sprints hat, dann haben Sie ja von den 2 Wochen, das sind 10 Arbeitstage, vorne und hinten sind Meetings, bleiben noch ungefähr 8 Arbeitstage übrig. In diesen 8 Arbeitstagen müssen Sie für jede Funktion all diese Definition of Done wieder und wieder und wieder prüfen. Und um das eben nicht zu einer zu langen Operation kommen zu lassen, würde ich Ihnen vorschlagen, automatisieren Sie es. Sie wollen eine vollautomatische Definition of Done haben. Also setzen Sie sich hier mit Ihrem Team, diskutieren Sie über Qualität und das Ergebnis sollte sein, eine Definition of Done. Was die beinhalten kann, ist Ihnen offen. Ich schlage vor, wir gucken uns jetzt einfach Visual Studio an und nehmen alle automatischen Tools, die Microsoft hat, und gucken uns an, ob wir die für unsere Definition of Done hernehmen wollen. Da ja unser Ziel ist, alles zu automatisieren, schauen wir doch mal, was es an Automatisierung schon so gibt. Und wenn es etwas nicht gibt, dann machen wir es erstmal nicht. Das war auch schon die letzte Folie, die Sie gesehen haben. Den Rest werden wir hier im Sitzen verbringen. Also ich wie auch Sie. Wir haben natürlich einen Team Foundation Server dabei. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, eine beeindruckende Applikation hier für Sie zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um EasyCalc. Sie haben bestimmt noch nie einen Taschenrechner gesehen. Und falls Sie schon mal einen Taschenrechner gesehen haben, haben Sie bestimmt noch nie einen gesehen, der dreischichtig aufgebaut wurde. Ja, es soll ja möglichst Realismus mit dabei sein in diesen Beispielen. Deshalb habe ich mich für eine WPF-Anwendung entschieden mit einem sehr ergonomisch freundlichen Design. Man kann nicht viel falsch machen. Ja. Addieren soll diese Applikation durchaus können. Und was in dieser Additionslogik hier passiert, ist, wir rufen natürlich nicht die Addition auf, sondern wir initialisieren unsere Business-Logik-Schicht. Und diese wiederum führt die Addition auch nicht durch, sondern wir gehen mal da rein. Und hier drin sehen wir, sie delegiert das an unsere Datenbank-Zugriffsschicht, Data Layer, und die wiederum führt eine Addition durch. Wahnsinn. Ist aber wichtig, dass wir eine vernünftige Applikation haben, um den Rest unserer automatischen Tests darauf auslegen zu können. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Wir können noch mal prüfen, ob wir uns auch nicht verprogrammiert haben. Rechtsklick, generiere Sequenzdiagramm, maximale Tiefe von 3, aktuelle Solution durchlaufen lassen. Sie wissen, das ist nur den Usern vorbehalten, die mit der Rolls-Royce Edition, Ultimate Edition von Visual Studio unterwegs sind. Und dann sehen wir hier in der Mainform, initialisieren wir den Konstruktor der Business-Logik, der Konstruktor kommt zurück, dann rufen wir die Add-Methode auf. In der Add-Methode wird der Konstruktor des Data-Layers aufgerufen, der kommt wieder zurück. Und dann rufen wir die Add-Methode im Data-Layer auf und dann wird synchron der Rückgabewert zurückgegeben, Rückgabewert zurückgegeben. Ich glaube, es sieht korrekt aus. Wollen Sie mich speichern? Nö. Der erste Schritt sollte immer sein, wenn Sie mit einem Projekt anfangen, gerade hier sehen Sie, das Projekt ist noch recht neu, es ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Der erste Schritt sollte immer sein, den automatischen Build-Server sofort dazu zu holen und anzuwenden. Warum? Weil der Build-Server im Team Foundation Server Ihr Datenlieferant ist. Er gibt Ihnen eine Reihe von Kennzeichen, er gibt Ihnen eine Reihe von Metriken, die Sie verwenden können. Zum Beispiel erzählt er Ihnen, wie viel Zeilen Code sich von Tag zu Tag ändern. Er erzählt Ihnen, wie viel Compiler-Warnungen Sie haben. Sie wissen, dass diese fiese kleine Zahl, die immer größer wird, Compiler-Warnungen, ne? Compiler-Fehler würden sofort auffliegen. Also es reicht schon, wenn das Projekt einigermaßen kompiliert, sofort einen Build-Server einzurichten, dann haben Sie schon die ersten Metriken. Die sind noch nicht perfekt. Sie machen noch nicht mehr als Kompilierung, aber es ist ein Start in die richtige Richtung und dann können Sie Schritt für Schritt weitere Definition of Done Prüfungen mit aufnehmen. Also her mit dem Build-Server. Team Foundation Server, neue Build-Definition, EasyCalc. Es handelt sich um den Hauptbranch, den Main-Branch, und hier möchte ich eine CI, Continuous Integration Build-Variante definieren, baut nach jedem Einchecken automatisch alles durch. Trigger ist vorerst manuell. Der Workspace, also das, was sich der Build-Server auf seinen Build-Server-Rechner runterlädt von der Versionsverwaltung, ist das Projekt TechDays, und zwar alles, was im TechDays-Main-Ordner drin ist. Das Projekt AdventureWorks muss er sich nicht unnötigerweise runterladen. Gut. Der Build-Server ist bei mir hier auf dem Rechner mit drauf, Server-to-go-Controller, und das Ergebnis landet dann auch auf Server-to-go-Drop-Netzlaufwerk. Nun hat Microsoft so eine schöne Vorlage hier mitgeliefert, wie so Build-Prozesse sich steuern lassen. Da sind einige Parameter, die man einstellen kann. Der einzig wichtige ist Items-to-Build, und den hat er freundlicherweise von selbst schon rausgefunden, denn es geht um die Solution, die gebaut werden soll, oder um die Reihenfolge von mehreren Solutions, hat er schon eingetragen, EasyCalc SLN. Reicht für uns. Was ich noch ausschalte in der Regel, ist die Option Create Work Item on Failure. Sonst bekommen Sie bei jedem fehlerhaften Einchecken sofort ein neues Work Item vom Typ Bug im Team Foundation Server. Und das könnte bei so einem etwas längeren Tag mit vielen Eincheckvorgängen zu einer sehr interessanten Liste von Fehlern führen. Deshalb schlage ich vor, wir sagen, nee, lass mal false. Das reicht uns. Speichern. Aufräumregeln, halte nur die letzten 10 Versionen vor, reicht uns auch. Wunderschön. Und wir lassen das erste Mal den Build-Server anlaufen und warm werden. Der erste Build ist ja wichtig, weil der erste Build ist jetzt Ihre Baseline. Das heißt, er richtet alles einmal ein und alle zukünftigen Builds vergleichen dann immer mit dem letzten erfolgreichen Build, was ist neu hinzugekommen, welche Codeänderungen wurden gemacht, wie viele Zeilen waren das, welche Anzahl von Compiler-Warnungen vielleicht dabei waren und so weiter. Sie sehen, der Build Nummer 1 wird gerade auf gut Deutsch gebildet, also gebaut. Er wacht jetzt ein bisschen auf, der Server, das kann ein paar Sekündchen dauern. Wir können uns gleich überlegen, wie wir weitermachen wollen. Es ist schön, dass wir jetzt einen manuellen Build-Prozess eingerichtet haben. Der nächste Schritt wäre, das jetzt zu automatisieren, dass eben bei jedem Einchecken sofort die Überprüfung losläuft. Das ist eigentlich eine recht optimistische Angelegenheit, denn wir checken ein und nachdem es eingecheckt ist, also schon im Repository angekommen ist, läuft erst die Überprüfung durch den Build-Server. Im Zweifel ist er schon zu spät, also es ist vielleicht schon was Schlechtes eingecheckt worden, es kompiliert vielleicht gar nicht, aber immerhin bekommen wir es relativ zügig mit. So, was sagt er? Keine Fehler, keine Warnungen, Kompilierung erfolgreich, Sie haben keine Tests und Sie haben keine Testabdeckung gemessen. Ja, man kann nicht alles haben am ersten Tag. So. Schließen. Jetzt schalten wir um und sagen Edit Build Definition, Trigger auf Continuous Integration. Ein Klick später wird jetzt jede Codeänderung auch direkt auf dem Build-Server validiert. Wie bekommen wir die eigentlich mit? Wenn ich jetzt was kaputt machen würde oder ich vergesse, eine Datei mit einzuchecken zum Beispiel, würde der Build-Server den Check-in nicht ablehnen, er würde trotzdem einchecken, aber in der Überprüfung durch diesen Continuous Integration Build mir dann sagen, was schiefgelaufen ist. Wie melde ich mich jetzt dafür an, dass wir vielleicht was mitbekommen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Es gibt ein Tool, ein bisschen versteckt in Visual Studio, im Startmenü Visual Studio 2010 Team Foundation Server Tools Build Notifications. Das ist ein Tool, das sitzt, nachdem man es einmal konfiguriert hat, dann rechts unten neben der Uhr. Lädt ziemlich lange beim ersten Mal und fragt mich dann, für welche Builds ich mich interessiere. Ich interessiere mich für EasyCalc Main CI und ich möchte wissen, wenn irgendjemand das Ding startet oder beendet, würde ich gerne Bescheid bekommen. Und weil wir schon dabei sind, hätte ich gerne noch eine E-Mail zusätzlich. E-Mail über Team Alerts Explorer. Neue E-Mail-Benachrichtigung. Bitte schickt mir auch noch eine E-Mail, ausschließlich bei fehlerhaften Builds. Failed Builds an Neno, meine lokale Internetadresse. So, Teamprojekt ist gleich Tech Days, also jeglicher Build im Projekt Tech Days. Wenn der Statuscode auf Fail springt, dann bitte E-Mail schicken. Speichern. Outlook starten. Ah, da ist es. So, Outlook ist in Bereitschaft. So, wir haben alles vorbereitet, wir können also was Kaputtes einchecken. Jetzt als kaputte Version eingecheckt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wenn man das schon wusste, warum hat man überhaupt eingecheckt, aber wir lassen es mal so. Und man kriegt dann normalerweise jetzt erstmal nichts mit. Man kann also schon weiterarbeiten, man muss sich drum nicht kümmern oder man fährt einfach schnell in Feierabend, bevor die Benachrichtigung kommt. Weil sonst müsste man ja länger bleiben. Ist ja auch blöd, ne? Wenn der Feierabend so kurz vor der Tür ist, dann lieber schnell weg. So, er baut jetzt gerade durch. Wir sehen ja, das hat bisher viel kürzer gebraucht als der erste Bildvorgang. Die Länge der Balken zeigt ja die Länge des Bilds an. Der letzte war noch grün erfolgreich. Der ist jetzt hier rot. Ist er wirklich rot? Ja, rot. Und wir sehen Data Layer, da fehlt eine schließende Klammer. Das heißt, wir haben was Kaputtes eingecheckt. Nun, die gute Nachricht ist, er hat es gemerkt. Wir sind vielleicht noch nicht in Feierabend gefahren und gleich wird dann irgendwann die E-Mail kommen und auch diese Benachrichtigung unten aus der Balloon Area. Der Grund ist, der pollt nur, ich glaube, im Minutentakt ungefähr. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis diese Dialogbox gleich kommt und uns darauf hinweist. Nun, wenn man ein etwas größeres Team hat, geht einem das auf die Nerven, weil es ist trotzdem häufig was Kaputtes eingecheckt. Es ist zwar okay, dass wir es merken, aber es ist ja schon zu spät. Wenn irgendeiner jetzt den Stand abruft, hat er einen kaputten Stand. Je größer also das Team ist oder je häufiger, da war die E-Mail, oder je häufiger sowas passiert, desto mehr wünscht man sich ein noch restriktiveres System, was man sich auch dazu schalten kann. So, das ist die E-Mail. Er sagt hier, dein Main-Build in der Version Punkt 2 von heute ist fehlgeschlagen, failed. Da findest du das Log-File. Warum erzählt er mir nicht? Macht ja auch nichts. aber im Logfile steht bestimmt irgendwo versteckt, warum. Ja, da unten. Die geschweifte, schließende Klammer fehlt. Super. Und eventuell hat auch dieses Ding sich hier gemeldet. Kam irgendwie so ein Ballon? Kam da irgendwas? Ja, Sie haben es gesehen? Ich nicht? Gut, reicht. Aber ich kann dann draufklicken und dann sagt der aktuelle Status deines Main-CI-Builds übrigens ist broken und der Status ändert sich dann später von selbst auf grün, wenn es mal wieder in Ordnung ist. Also machen wir es besser wieder heil, wir haben es ja gerade kaputt gemacht. Also Continuous Integration ist nett, Sie sollten es unbedingt nutzen. Sie werden sich wundern, wie viele Teams zum Teil wirklich ganz banale Fehler erst dadurch gemerkt haben. Wenn Sie etwas einchecken, und dann müssen Sie genau achten, welche Dateien Sie einchecken. Vielleicht vergessen Sie eine Datei. Sie haben an drei Dateien was geändert, checken nur zwei ein. Dann macht das Ganze von der Konsistenz her keinen Sinn mehr. Das sind alles Fehler, die der Build-Server relativ schnell bemerken kann. Also nehmen Sie Continuous Integration, schalten Sie es ein, zumindest in diesem optimistischen Modus, der eben erst danach losläuft. Sie haben noch die Möglichkeit, auf diesen pessimistischen Modus umzusteigen. Das machen Firmen wie Microsoft deshalb, weil Microsoft programmiert nicht mit zwei oder drei Leuten. Die haben zum Teil 100 oder 200 Leute in einem Team. Und stellen Sie sich vor, 200 Leute, brillante Programmierer, nehmen wir jetzt mal an, machen kaum Fehler, aber erlauben wir ihnen doch eine Fehlerquote von einem Fehler im Jahr, dass sie etwas Kaputtes einchecken. Das heißt, an 200 Arbeitstagen im Jahr ist der Build kaputt. Das wäre etwas zu viel. Deshalb nutzen die so einen pessimistischen Modus, der da eben sagt, erst läuft der Build-Server los und wenn der Build-Server dein Check-in verifiziert hat, also die Tests laufen lässt, Kompilierung macht, Architekturprüfung, was immer sie so eingebaut haben, dann wird erst eingecheckt und sonst hast du nie eingecheckt. Sehen wir gleich später noch, wenn wir ein paar mehr Tests eingeschaltet haben. Also das waren die Basics, das erwarte ich ab jetzt bei jedem Projekt. Ich komme nächstes Jahr wieder zu den Tech Days und dann kontrolliere ich das, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Für jedes Projekt, egal wie klein, Build-Server einrichten, wenn auch nur kompiliert und schalten Sie Continuous Integration auf Ihrem Entwicklungszweig an. So, und jetzt versuchen wir das auszubauen, dass eben nicht nur kompiliert wird, sondern auch andere spannende Dinge gemacht werden. Sie haben schon gesehen, bei Microsoft arbeiten Psychologen, die so einen Team Foundation Server designt haben. Zum Beispiel steht nämlich immer da, Sie haben keine Testergebnisse. Das soll so ein bisschen rumsticheln nach dem Motto, na, immer noch keine automatischen Tests, wollte ich doch schon immer mal machen. Ne? Also ich finde es echt klasse, wie die das machen. Ja, das ist gut. Das heißt, automatische Tests müssen her. Gut, machen wir. Und zwar auf der Schicht der Business-Logik hätte ich die gerne. Die Add-Methode, dazu bitte Unit-Test generieren. Und das landet in einem neuen C-Sharp-Projekt namens Test Project 1. Ist ein wundervoller Name, ich hätte keinen besseren finden können. Und er macht mir dann so einen kleinen Methodenrumpf, der immer ganz ein guter Start ist. Sie wissen, solche Unit-Tests bestehen immer aus drei Teilen. Zuerst initialisieren Sie sich, was Sie so brauchen. Sie brauchen ein Objekt der Klasse Business Logic. Das To-Do können wir dann wegnehmen. Sie brauchen die Eingabewerte, was addiert werden soll, zum Beispiel 3 und 7. Die To-Dos können Sie dann quasi abhaken, indem Sie sie löschen. Und der erwartete Wert wäre dann sowas wie 10. To-Do kann weg. So, jetzt sind alle Werte vorbereitet, dann führen Sie die eigentliche Operation aus und danach prüfen Sie über Assert, dass das erwartete Ergebnis dem tatsächlichen entspricht. Und wenn Ihnen die Methode gefällt, können Sie das Inconclusive wegnehmen. Inconclusive ist nur der Markierer, der sagt, diese Methode wurde automatisch generiert und es hat sich noch keiner angesehen. Jetzt hat es sich jemand angesehen und wir können den Markierer rausnehmen. Läuft die Methode? Kurzer Check. So viel kann man da ja nicht falsch machen. Tatsächlich, grün. Checken wir alles ein. Am besten immer aus dem Solution Explorer einchecken, weil wenn Sie hier auf Einchecken gehen, werden schon nur die Dateien angekreuzt, die auch wirklich aus diesem Projekt sind. Weil im Team Foundation Server können Sie ja von beliebig vielen Solutions, in denen Sie gerade arbeiten, Dateien ausgecheckt haben. Und wenn Sie kurz nicht aufpassen, haben Sie aus drei völlig unterschiedlichen Projekten gleichzeitig in einem Changeset alles eingecheckt. Und damit das nicht passiert, am besten Rechtsklick auf die Ebene im Solution Explorer, wo Sie das einchecken wollen, dann geht auch nichts schief. Jetzt auch mit Unit Testing. Rein damit, Build-Server läuft und er kommt dann gleich mit dem Ergebnis. Also diese Ergebnisse werden direkt an den Build-Prozess mit rangeheftet. Das heißt, Sie können jeden einzelnen Build fragen, was sind eigentlich deine Testergebnisse. Das schließt sowohl automatische als auch manuelle Testergebnisse ein. Also während er den Build macht, werden die automatischen Tests ausgeführt und die Ergebnisse erscheinen da schon. Erst dann laufen Ihre manuellen Tester los, die Sie vielleicht durchklicken durch die Software. Und wenn die dann sagen, etwas ist kaputt, wird das im Nachhinein auch noch an dem Build als Testergebnis rangefügt. Also der Test kann, obwohl er gleich grün leuchtet, irgendwann später dann als ein Test war doch nicht erfolgreich, weil es erst manuell im Nachhinein festgestellt wurde. Sozusagen seine Meinung ändern, wie es ihm denn so geht. So, Kompilierung läuft und wir haben einen Testlauf, ein Testrun ist erfolgreich, 100% Passrate. Wunderbar, ein von einem Tests passt. Nutzt jemand von Ihnen die Unit-Tests im Visual Studio? Ja, ungefähr die Hälfte, gut. Sie kennen ja sicherlich dieses tolle Standardverhalten. Wenn Sie einen völlig leeren Unit-Test schreiben, was passiert dann? Der ist erfolgreich. Der ist gut. Leerer Code stürzt nicht ab. Und Code, der nicht abstürzt, laut Microsofts Definition in diesem Tool, ist schon mal per se gut. Das heißt, ein leerer Code, ein komplett leerer Unit-Test hätte dasselbe Testergebnis erzeugt, wie der Code, den ich gerade ausgeführt habe. Das ist ja schon mal eine richtig aussagekräftige Zahl, die wir hier also vorliegen haben. Hier könnte jetzt stehen, dass wir 1000 Tests erfolgreich haben. Es heißt gar nichts über die Qualität, die wir hier ausführen. Es gibt auch sehr wenige gute Messtools für wie gut ist eigentlich die Qualität deines Codes oder deines Testcodes. Sehr, sehr wenige Möglichkeiten, das zu messen. Häufig wird es mit Menschenhand versucht, dass man Code-Reviews macht oder zusammen Dinge schreibt oder sich groß überlegt, was könnte alles schiefgehen. Aber es ist sehr, sehr schwer, hier eine Qualitätskennzahl zu bekommen. Wie gut sind eigentlich unsere Tests? Das Einzige, was man hier machen kann, man kann die Code-Coverage einschalten. Das ist diese Zeile, die noch No-Code-Coverage-Results heißt. Die Code-Coverage, die Code-Abdeckung, der Name ist ein bisschen ungünstig gewählt, der ist sehr technisch formuliert. In Wirklichkeit ist die Code-Coverage eine Lückenanalyse. Er findet mir Lücken in meinem Produktivcode, die ich noch mit gar keinem Test erfasst habe. Im Umkehrschluss heißt es aber nicht, dass wenn ein Test diese Zeile erfasst, er gut getestet ist. Also das kann man leider nicht wiederum umdrehen. Aber Code Coverage hilft mir jetzt rauszufinden, wo brauche ich noch Unit-Tests, wo sind noch ungetestete Teile in meiner Software. Um das einzuschalten, man kennt das ja von Microsoft, ist alles ganz einfach. Man stellt sich jetzt so eine Checkbox vor, das ist auch im Prinzip richtig. Man muss nur 11-mal klicken und dann hat man diese Checkbox aktiviert. Das geht wie folgt. Sie fügen für die gesamte Solution ein neues Item hinzu vom Typ Test Settings mit dem Namen TestSettings1.TestSettings. Okay, wir geben dem anderen Namen, das kann man ja nicht mehr angucken hier. Bildserver.TestSettings. Das sind dieselben Test-Settings-Dateien, die auch lokal verwendet werden, nur jetzt eben auf dem Bildserver. Und Sie definieren, was während der Ausführungszeit der Tests alles aufgenommen wird. Zum Beispiel sagen Sie, Mensch, die Code-Coverage, die wollte ich schon immer mal haben, konfigurieren und anwenden auf unserem Produktivcode EasyCalc Excel. Der wird also instrumentiert, sodass jede Zeile sich merkt, ich wurde berührt, ja. Das checken wir ein. Jetzt auch fast mit Code-Coverage. Das reicht natürlich noch nicht. Bisher sind es ja, glaube ich, nur irgendwie 9 Klicks gewesen. Und sobald er das eingecheckt hat, bearbeiten wir die Definition des Builds, Prozess, automatische Tests, ... Edit, Test-Settings und wählen die Datei aus. Nochmal klicken, noch einmal klicken. Wunderbar. Und jetzt haben wir es auch schon geschafft. Und jetzt beim nächsten Bild erst bekommen wir auch die Code-Coverage. Also Sie sehen, mit einem einfachen Klick oder auch mehreren ist die Code-Coverage aktiviert und läuft auf dem Bildserver. Achtung, die Code-Coverage kommt aus Visual Studio Premium. Sie müssen also das komplette Visual Studio Premium auf Ihrem Bildserver draufbügeln, sonst funktioniert das nicht. Sonst kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass er das Tool nicht finden kann. Also man lerne schon draus, auf einen gut installierten, gut sortierten Bildserver gehört ein vollständig funktionierendes Visual Studio. So, es kann sich noch um Minuten handeln. Ja, man merkt, er tut schon mal was, das ist schon mal ein gutes Zeichen, braucht ein bisschen länger. Und er sagt, wunderbar, wir haben jetzt auch neben dem eigentlichen Test auch Code Coverage aktiviert. Du hast 26% und so weiter. Wir wollen das mal im Detail angucken. Wir gehen auf die Testergebnisse, wir sehen den durchlaufenden Test. Rechtsklick rüber zu den Code Coverage Details. Ein bisschen größer machen. Die EasyCalc Excel können wir aufmachen und wir sehen zum Beispiel, wir haben unsere Business Logic und den Data Layer zu 100% getestet. Das ist doch mal eine Code Coverage, oder? Das erwarte ich jetzt auch bei Ihnen, fast. Sie sehen aber bei der UI-Logik, da hatten wir es nicht so, 100% nicht getestet. Das könnte auch im richtigen Leben so hinkommen. Ich erzähle Ihnen natürlich nicht, dass es ein Attribut gibt, welches man über eine Klasse schreiben kann, dass die gesamte Klasse einfach aus der Berechnung ausgeschlossen wird. Das wäre ja sonst zu einfach. Würde ich Ihnen deshalb nie erzählen und deshalb habe ich auch den Namen des Attributs vergessen. Aber gerade vielleicht für UI-Klassen, die keine hohe Wichtigkeit im Sinne der funktionalen Tests haben, kann man da vielleicht verzichten. Gut, was haben wir noch Interessantes? Wenn ich einen Test habe, der mal nicht durchläuft, auch das wäre nochmal wichtig. Wir gehen mal in unseren Test rein und sorgen dafür, dass er jetzt nicht funktioniert. Wir prüfen einfach mal, ob das Ergebnis heute 11 ist, 3 und 7. Check-in, heute könnte 3 plus 7 ja auch mal gleich 11 sein. Fragezeichen, Fragezeichen. Klingt erstmal alles einfach. Wir haben also ein Projekt, was prinzipiell kompiliert, aber wo die Tests eben nicht durchlaufen, aus welchem Grund auch immer. Und dann bekommen wir eben ein Bild, der nicht ganz korrekt ist. Warum der Bild nicht korrekt ist, wissen wir noch nicht. Es kann sein, dass wirklich der Code kaputt ist, deshalb die Tests nicht durchlaufen. Es kann aber auch sein, dass unsere Tests noch nicht angepasst wurden auf irgendwelche Codeänderungen. Also die Tests wurden einfach noch nicht auf den neuesten Stand gebracht. Wir wissen also eigentlich gar nicht, was der aktuelle Status ist. Und deshalb hat man sich bei Microsoft hinreißen lassen, diesen Bild mit beiden Symbolen auszustatten, sowohl für Erfolg als auch für Misserfolg. Man beachte links oben die Ecke, da ist das der grüne Haken für erfolgreicher Bild und das rote X für nicht erfolgreicher Bild. Und zusammen ergibt das ein partially succeeded, also ein, hä? Was heißt das jetzt? Ist der Bild gut? Ist er schlecht? Soll ich ihn testen? Soll ich ihn nicht anfassen? Was tue ich? Es ist völlig unklar, weil ja auch die Situation unklar ist. Man kann das nur manuell auflösen, das Problem, aber das Ergebnis hilft einfach genau niemandem im Team. Muss ich jetzt was tun? Muss ich jetzt nichts tun? Es ist wirklich unklar. Wenn Sie es genauso schlimm finden wie ich, es gibt eine Möglichkeit, ihn zu forcieren, das Problem etwas schwerwiegender anzugehen. Dazu gehen wir wieder in den Prozess rein. Automatische Tests, Punkt, 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 bearbeiten und sagen, wenn du einen Bildfehler hast, dann sorg dafür, dass auch der gesamte Bild kaputt ist. Also wirklich, dass es rot anzeigen soll und nicht ein dazwischen. Und wenn wir jetzt nochmal bauen, erwarte ich einen korrekten, fehlerhaften, roten Bild, der wirklich sagt, wenn Tests kaputt sind, willst du dir doch angucken, was ist los? Ist der Test kaputt oder ist der Code kaputt? Du musst etwas tun. Du sollst es nicht rauszögern, lieber Entwickler, denn in 2 Wochen hast du noch weniger Spaß, sich darum zu kümmern als heute. Also mach's lieber jetzt. Und deshalb lassen wir jetzt im Bild auch wirklich krachen und gucken uns dann lieber an, was kaputt gegangen ist. Und es gibt keinen gelben Balken mehr in Zukunft, weil hier oben werden die nämlich als gelber Balken angezeigt, die partially succeeded zu gelb-orange. Da haben wir es und jetzt wirklich rot komplett failed, weil der Test failed ist. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, wir mussten jedes Mal was in dieser Konfiguration des Bildprozesses ändern. Das Einzige, was wir nicht einstellen mussten, waren die Unit-Tests an sich. Er hat unsere Unit-Tests ja scheinbar automatisch gefunden und einfach mit aufgenommen. Man hat hier sehr viele Wissenschaftler beauftragt, einen automatischen Suchalgorithmus für Unit-Tests zu entwickeln. Er durchsucht einfach alle DLLs, die Test im Namen haben. Ne, Sternchen-Test, Sternchen.dll und guckt, ob da mal zufällig ein Test drin ist, egal ob Unit-Test oder Web-Performance-Test oder Load-Test, irgendwas Microsoft-Test. Hauptsache, es ist so ein Microsoft Visual Studio-Test und führt die einfach alle aus. Ah, ich kriege auch eine E-Mail, sehr gut. Ja, ist kaputt, danke, weiß ich. Spätestens nach so dem 5. Bild schalten Sie diese E-Mail-Abos sowieso wieder aus. Als wenn man sonst keine E-Mails kriegen würde. Ne? Das ist irgendwie, ja. Machen wir es mal wieder heil, ich glaube, das tut der Sache besser. Rein psychologisch ist Grün wirklich immer besser als Rot. Deshalb gleich wieder heil machen. Heile gemacht für die Psyche. Für die Gemütslage der anwesenden Damen und Herren. Okay, wir sind besser geworden. Wir wissen jetzt, dass wir zu 100% unsere Business-Logik testen, also ein sehr realistischer Wert. In einem typischen Projekt würde man natürlich nicht 100% bekommen, sondern deutlich weniger. Man würde diese Code-Coverage aktivieren, die bis auf Zeilenebene runtergeht und einem aufmalt, wo die Probleme sind. Und dann würde man versuchen, so viele Unit-Tests zu schreiben, dass man wirklich zumindest den ganzen Code einmal abdeckt, also diese Abdeckungsrate hochtreibt. Garantiert noch nicht, dass man tolle Tests hat, aber es ist immerhin ein Anfang, dass man nichts vergisst beim Testen. Wenn man das tut, kann man eben sehr, sehr viele Unit-Tests schreiben. Und seien wir mal ehrlich, Unit-Tests schreiben ist eine total tolle Tätigkeit, die uns allen sehr viel Spaß macht. Hat ja sonst nichts im Leben vor. Oder am Wochenenden auch sehr beliebt. Also statt einem Grillfest vielleicht. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt also vielleicht irgendwie 20, 30, 40 verschiedene Unit-Tests einfach so dahinschreiben, wäre es doch eine Option zu sagen, warum holen wir uns diese Input-Werte, also in unserem Fall die 3 und 7 und das Ergebnis 10, nicht einfach aus irgendeiner Liste, also aus einer Datenbank im SQL-Server oder einer Textdatei oder einer XML-Datei. Wir saugen die einfach irgendwo raus und nutzen die. Vorteil für uns, wir müssen nur einen einzigen Unit-Test schreiben, einmal programmiert, fertig. Und diese Liste können wir jetzt auch jemand anderen zum Pflegen geben. Wir können das unserem Projektleiter oder dem, der die Anforderungen schreibt, geben oder dem Testmanager geben und sagen, hier sind die Testwerte, du kannst sie selber verwalten. Wir müssen nicht jedes Mal programmieren, wenn du was ändern willst an den Testwerten. Schieb einfach eine neue XML-Datei drunter und bitte formatiere sie richtig, sonst stürzt der Bild ab. Er wird es natürlich nicht schaffen, aber er macht ja nichts. Und dann haben wir viel mehr Tests. Und durch mehr Tests und mehr Testfälle steigt ja automatisch die Code-Coverage. Also, wie machen wir das? Wir nehmen das Lieblingstool aller Nicht-Techniker her und sorgen dafür, dass wir sowas haben wie Wert A, Wert B und Ergebnis und sagen dann 1 und 2 sollte möglichst 3 ergeben, 1 und 3 sollte möglichst 4 ergeben, 1 und 5, okay, reicht auch. Und das speichern wir jetzt in einem weiter zu verarbeitenden Format ab. Excel ist vielleicht ein bisschen schwierig, wir nehmen mal ein etwas einfacheres, nämlich CSV gibt es glaube ich noch, Comma Delimited. Aha. Ja, CSV. Und natürlich hat er nicht den richtigen Ordner offen, den müssen wir noch rausfinden. Wir hätten es gerne bei uns ins Testprojekt reingelegt, Copy. Und das nennen wir dann Testwerte Add Methode. Save. Irgendwelche Meldungen, immer ja und okay, das kennt man ja. Ich habe die übrigens noch nie gelesen, aber irgendwie klangen die wichtig. Mal gucken, was angekommen ist. Sicher ist sicher. Wie heißt dieses Format nochmal, CSV? Wie heißt das ausgeschrieben? Komma Separated Value. Entschuldigung, was ist dieses Satzzeichen dazwischen? Ist das ein Komma? Hat sich da noch ein Punkt reingeschlichen? Oder das kann ja wohl nicht wahr sein. Komma ist dabei, ja, danke dafür. Ich glaube, wir machen mal hier eine kurze Veränderung des Dateiformats, weil sonst sehe ich schon, was passieren wird. Jetzt kann er nicht abspeichern. Entschuldigung. Ach, da kommt ihr wieder mit Meldungen. Ah, ja, natürlich. Mhm. Speicher. Habe ich gewonnen? Ja, gut. Jetzt gehen wir zu unserem beliebten Unit-Test und müssen jetzt die Properties von diesem Test aufrufen. Das ist ganz einfach, man muss ja nur das Test-Properties-Fenster finden. Wo war nochmal das Fenster? Hier sind alles Fenster, hier war es nicht. Ah, hier sind die wichtigen Fenster. Aber, ah nee, ist auch kein Testfenster dabei. Aber hier oben waren doch Fenster. Ach nee, das sind nur die fürs Debuggen. Dann, es ist bestimmt in den Fenstern. Nee. Hier aber jetzt, hier sind auch Fenster. Nee. Im Fenstermenü? Ach nee, da ist ja gar kein einziges Fenster drin. Ach. Es kann also nur noch hier gewesen sein. Da wollte ich auch eigentlich zuerst gucken. Wie komme ich nur drauf, ja. Und die heißen ja auch alle fast gleich. Aber ich glaube, das erste war mal das Richtige. Ja, ja. Mhm. Und dann haben wir endlich unser Properties-Fenster zu unserem Unit-Test-Add-Test. Und können ihm jetzt anordnen, er soll doch bitte Daten sequenziell aus einer Datenquelle ziehen. Sequenziell heißt, dass er von oben nach unten einmal durchrattert und nicht irgendwie zufällig in den Datenmengen springt. Und der Connection-String ist eine CSV-Datei in unserem Fall, kein XML, keine Datenbank, next. Und diese CSV-Datei liegt nicht in MyDocuments, nein. Gut, dass du dir den Pfad gemerkt hast von dem aktuellen Projekt. Usability von Software, open, Testwerte add. Er erkennt wundervoll das Dateiformat. Wir sagen Finish, sind sie? Ja, ja. So, was hat er gemacht? Er hat mir ein Attribut drüber geklatscht, das heißt Data Source. Da steht also der Pfad drin, der Provider drin und am Ende auch, dass es die sequenzielle Datenmethode ist. Was er macht, ist, er lädt also, wenn er diesen Test-Add-Test sieht, lädt er den gesamten Datenbestand in den Speicher. Also er zieht die Daten an und lädt die alle in Memory. Das kann natürlich heißen, wenn ich irgendwie 500.000 Datensätze testen will, ist das eher eine schlechte Idee oder ich habe sehr, sehr viel Arbeitsspeicher. Also lieber kleinere Testdaten verwenden und er führt diese Add-Test-Methode so häufig aus, wie er Zeilen vorfindet in dem Dokument da drin, also in der CSV-Datei. Und wir müssen nur noch die drei Platzhalter hier ersetzen. Das heißt, wir sagen jetzt Test-Kontext, gib mir die aktuelle Zeile, die zur Ausführung dieser Methode hier und dieser Datenzeile passt, die 0 und dann machen wir noch ein Convert to Integer 32, sicher ist sicher. So. Ja, der zweite Wert steht in der ersten Zeile und der Ergebnis erwartete Wert steht in der dritten Spalte. Ne? Spalte 1, 2, 3. Gut. Speichern. Ob das jetzt klappt? Nochmal schnell probieren. Run Test. Passt. Sieht gut aus. Jetzt sorgen wir dafür, dass wir das einchecken. Habe ich eigentlich diese Datei mit aufgenommen? Ja, die ist auch aufgenommen hier als Add-Befehl, weil ohne die kann natürlich der Build-Server gar nicht korrekt seine Tests durchführen. Check-in. Jetzt auch mit datengebundenen Tests. Also diese datengebundenen Tests sind wirklich ein Mehrwert für alle Seiten. Man sollte die häufiger nutzen, weil wir eben weniger programmieren müssen, wir weniger ändern müssen, wenn sich nur irgendwelche kleinen Werte ändern, weil jemand anders die Verantwortung für Testdaten übernehmen kann. Und normalerweise hat eben der die Software definiert oder der sie testet, die passenden Werte und nicht wir. Wir können auch einen Auszug aus dem Produktivsystem nehmen, irgendwelche anonymisierten Daten aus einer richtigen Datenbank und testen, ob unsere Software in unserem Labor auch mit Echtdaten funktionieren würde. Also spart richtig Zeit, ist Teil von Visual Studio, muss nur noch genutzt werden und eventuell sehen wir auch gleich Ergebnisse. Da haben wir es. 100% der Testläufe waren ein Erfolg. Aha. Ausgeführt wurde ein einziger Test, das stimmt soweit. Es ist also ein Datenbanktest, der ausgeführt wurde. Und wenn wir in diesen Test Rechtsklick in die Details reingehen, sagt er, es wurde in Wirklichkeit 3-mal die Methode ausgeführt in der Reihenfolge und jedes Mal war es erfolgreich. Und das erste Mal hat es viel länger gedauert als die anderen beiden Male. Wahrscheinlich musste erst warm werden. Gut. Also ich glaube, wir sind schon deutlich besser geworden. Wir haben nicht nur den automatischen Build angeworfen, wir kompilieren nach jedem Einchecken. Wir haben jetzt also neben der reinen Kompilierung die Unit-Tests dazugeschaltet und die auch noch eine Datenbankquelle verbunden. Also es sind alles einzelne kleine Schritte, die man so je nach im Projektverlauf, je länger das Projekt ist, einfach dazuschalten kann und man kommt seinem Ziel der automatischen Qualitätskontrolle etwas näher. Das große Problem bei Unit-Tests ist, neben dass sie überhaupt keinen Spaß machen zu schreiben in der Regel für Programmierer, weil es einfach nicht unser spannendstes Thema ist, was wir programmieren können, ist die Tatsache eben der Qualität, dass wir wirklich nicht wissen, ist dieser Unit-Test, den ich gerade schreibe, eigentlich sinnvoll? Also schreibe ich etwas völlig Triviales gerade? Also so einen leeren Konstruktor zu testen, ne? Stürzt der auch nicht ab bei einem leeren Konstruktor? Welchen Mehrwert hat das? Hätte ich auch weglassen können. Hat vielleicht weniger Code-Coverage, aber auf der anderen Seite hätte das Schreiben eigentlich nur Zeit gekostet. Es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, lohnt sich meine Zeit, Unit-Tests zu schreiben. Je länger das Projekt ist, desto eher. Warum schreiben wir so überhaupt Unit-Tests? Wir schreiben sie aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja in der Regel in agilen Teams relativ kleine Iterationslängen, kurze Sprints, also wo vielleicht noch 8 Arbeitstage Arbeit drin sind. Und in diesen 8 Sprints haben wir welche Aufgaben? Neue Funktionalität zu programmieren, diese neue Funktionalität getestet zu haben, aber auch sicherstellen, dass alles, was früher noch lief, immer noch geht und nicht irgendwie die Hälfte kaputt gemacht wurde durch die neuen Sachen, die wir gemacht haben. Dieser Schmetterlingseffekt. Und man ändert da was an seinem Programm und da hinten ist jetzt ein Fehler aufgetreten. Das will man natürlich vermeiden. Also man muss eigentlich in jeder Iteration die gesamte alte Software nochmal testen, ob zumindest die wichtigsten Pfade noch funktionieren. Und wie wollen wir das ohne automatische Tests machen? Durch Klicken. Das heißt, dieser Klickteil wird mit jeder Iteration unseres Projekts länger und länger. Und irgendwann sitzen wir 8 Tage da und klicken nur noch und hoffen, dass es funktioniert. Ist schade. Deshalb der Vorschlag, automatische Tests lösen das Problem für uns. Klar, es ist in der Anfangsphase mehr Arbeit, ich würde es trotzdem tun. Zweiter Tipp, Unit-Tests zu Bugs machen. Wenn jemand einen Bug meldet und ich stelle fest, den Bug gibt es wirklich, empfiehlt es sich, das machen viele Firmen, auch Microsoft, erst einen Unit-Test zu schreiben, der den Bug genau findet und entlarvt. Der Unit-Test wird also rot leuchten, weil er den Bug eben feststellt. Und dann beheben wir erst den Bug, bis genau dieser Unit-Test grün leuchtet. Dieser Unit-Test hat einen extremen Vorteil. Für den Kunden erstmal, weil der Kunde sagt, derselbe Fehler kann nie wieder auftreten. Also es sagt natürlich nicht, er merkt es einfach, dass der Fehler nicht nochmal kommt, weil das wäre besonders peinlich. Und für uns hat es natürlich auch einen Vorteil, weil wir wissen, dieser eine Unit-Test, den wir gerade geschrieben haben, macht garantiert Sinn. Denn der Fehler ist ja schon mal aufgetreten. Es ist nicht irgendwas, wo wir uns überlegen, wird das jemals benötigt sein. Es war nötig, sonst hätten wir nicht einen Bug gehabt im System, also einen Bug-Report, den wir angenommen haben. Also automatische Tests, auch als auf den Hausaufgabenzettel dann bitte notieren, den ich dann später einsammle und kontrolliere. Sehr gut. Was können wir noch tun? Sehr beliebtes Thema sind sowas wie Namenskonventionen und andere Microsoft-Richtlinien. Hat jemand dieses FX-Cop ernsthaft im Einsatz, diesen statischen Code-Analyse-Dings? Und wie viele Meldungen? Ah, okay. Ja, es kommt natürlich immer drauf an. In der Regel ist es eine sehr detaillierte Prüfung, die Microsoft da anbietet. Wir sollten sie zumindest mal überlegen, ob wir die dazuschalten wollen. Nochmal zur Erinnerung, das ist diese statische Code-Analyse, die in der Premium Edition drin hockt. Das heißt, man schaltet die für ein ganzes Projekt erstmal ein und muss sich dann für ein sogenanntes Rule-Set entscheiden, also einen Satz an Regeln, die man anwenden möchte. Hier hat Microsoft schon so ein bisschen was vorbereitet. Aber das Beste ist eigentlich, man kann eigene auswählen, eigene Regelsätze. Auch dazu muss man hier für die ganze Solution was definieren. Neues Item, hat irgendwas mit Rule zu tun. Code Analysis Rule Set. Und das nennen wir jetzt vielleicht Namenskonventionen.ruleset. Dann geben wir hier noch als Namen ein unsere Namenskonventionen. Und wir bekommen also die Liste von all diesen Microsoft-fertigen Regeln, die Microsoft selbst fürs .NET Framework genutzt hat. Das reicht von einfachen Designprüfungen, dass man da nichts falsch macht, Interoperabilität, Mehrsprachigkeit, Performance, Schnelligkeit. Der ganze Krempel, wir nehmen die Namenskonvention von Microsoft, die finden wir so toll, die möchten wir haben. Und wir wollen es auch als Warnung, reicht uns. Wir wollen keinen Fehler draus machen. Fehler wäre ein bisschen heftig. Warnung reicht. Speichern. Und diese Datei wähle ich jetzt aus für das ganze Projekt. Namenskonvention Ruleset ist jetzt gesetzt. Speichern, kompilieren und mal gucken, was dann für Werte kommen. Können auch mal einchecken. Auch der Bildprozess ist übrigens darauf eingestellt, das automatisch zu erkennen jetzt. Er wird also merken, dass wir in diesem Projekt die Code-Analyse aktiviert haben und dann automatisch diese auch mit ausführen. Also er hängt sich quasi an die Definition in der Projektdatei ran. Ich kann allerdings auch erzwingen, dass egal, was in der Projektdatei drin steht, er trotzdem auf dem Build-Server immer diese Überprüfung macht. Also uns lokal vielleicht dann nicht nervt bei jedem Kompilieren, aber dass er zumindest auf dem Build-Server dann die Prüfung macht und sagt, ob wir neue Namenskonventionsüberschreitungen haben. So, wir haben zwei Fehler, die er hier schon meldet. Microsoft Naming, also aus dem Microsoft Namenskonventionsblock, wundert uns ja nicht. Und er sagt, in der Methode add, consider providing a more meaningful name than Parameter Name A. Ja, ich glaube, da stimme ich ihm zu. A und B sind vielleicht nicht die günstigsten Parameternamen. In dem Fall kann man auch direkt hinspringen. Sehe ich ein. Gut, haben wir es also auch mit drin, wird hier zusammen mit dem Compiler Errors und Warnings zusammenkompiliert und als eine Gesamtzahl angezeigt. Auch hier ist, glaube ich, der Trend das Entscheidende. Also ich glaube, am Anfang kann es sein, dass man irgendwie eine riesig hohe Zahl hat, vielleicht 500 Namenskonventionsüberschreitungen. Interessanter ist nicht diese 500, sondern nach 2-3 Wochen, wo stehen wir jetzt? Ist es immer noch 500? Hatten wir wohl keine Zeit, uns drum zu kümmern. Ist es weniger als 500? Können wir noch eine spontane zweite Weihnachtsfeier feiern? Und ist es deutlich mehr als 500? Dann haben wir ein Problem und sollten mit dem Team sprechen. Gut, Namenskonventionen sind eingeschaltet, Code-Analyse ist eingeschaltet, wunderbar. Jetzt sollten wir ein bisschen spannendere Dinge machen. Wir sollten unbedingt sicherstellen, dass unsere Architektur eingehalten wird und nicht kaputt gemacht wird durch neue Mitarbeiter zum Beispiel, die erst später ins Projekt reingekommen sind. Dazu brauchen wir einen neuen Projekttyp. Das kommt jetzt aus der Ultimate Edition. Wir nehmen ein Modellierungsprojekt daher, Modeling Project. Modeling Project 1 ist ein super Titel dafür. Und wir wollen jetzt auch nicht UML machen, sondern es gibt einen einzigen Diagrammtyp, den wir uns interessiert. Und das ist das Layer Diagram mit dem schönen Namen Layer Diagram 1. Wir malen jetzt also völlig losgelöste Architektur auf. Das hat nichts zu tun mit unserem eigentlichen Code noch. Völlig freies Rummalen. Und Sie wissen, jede gute Architektur besteht aus Schichten. Es ist ähnlich wie beim Kuchenbacken. So Schichten, Schichten, Schichten. Sie können auch, wenn Sie es richtig auf die Spitze treiben, Schichten in Schichten, auf Schichten, um Schichten. Also man kann das schön kombinieren. Ich glaube, wir haben so eine dreischichtige Anwendung und so eine Schicht, die jeder braucht. Dann darf man von dieser Schicht mit der Schicht reden, man darf von dieser Schicht mit der Schicht reden, man darf von der und die dürfen alle hier ansprechen. Jetzt geben wir dem Ganzen noch intelligente Namen. Diese Schicht ist vorne. Das ist die Schicht dahinter. Ganz hinten. Ich wollte jetzt nicht das Letzte schreiben, das ist immer so ein bisschen traurig dann. Datenbankzugriff ist jetzt auch nicht sehr spannend, gebe ich zu, aber das Letzte ist vielleicht übertrieben. So, und das ist hier für alle. So, nur nicht Enter drücken. Gut. Das Ganze kann man natürlich noch farblich aufpeppen, nicht, dass man dann wieder Ärger kriegt aus der Designabteilung der eigenen Firma. Man muss ja immer darauf achten, dass das Ganze fürs Management tauglich formatiert wird. Ja. Also so zum Beispiel. Ja. Also das sieht doch gleich viel hübscher aus. Wenn man da mit dem Management kommt und sagt, hier, da haben wir jahrelang dran gearbeitet, so sieht's aus, dann sagen die gleich Daumen hoch. Technik verstehen die eh nicht, insofern. So, und jetzt müssen wir ein Mapping machen zwischen also dieser logischen Version und unserem wirklichen Quellcode. Das müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Wie tun wir das? Wir machen das normalerweise, würde ich sagen, auf Assembly-Ebene oder auf Namespace-Ebene. Also nehmen wir eine ganze Assembly und sagen, alles, was in der DLL ist, gehört in dahinter zum Beispiel, alles, was in diesem Namespace ist. Können wir jetzt aber nicht machen, weil in unserem Beispiel haben wir ja nur eine Assembly. Und deshalb nehmen wir jetzt Klassen daher. Also wir nehmen einzelne Klassen mit raus. Dafür gibt es ein eigenes Fenster, um die zu finden. Windows, Architecture Explorer, gib mir den Solution View und da gibt es, das, nee, ich wollte den Klassen View, da gibt es Klassen drin und die Business Logic, die ist so ein bisschen dahinter. Der Data Layer ist wirklich das ganz hinten. Und die Mainform sehe ich eher vorne, zusammen mit der Applikation an sich, die würde ich auch noch als vorne sehen. So. Können wir nochmal prüfen, was hier alles so drin ist für das ganze Diagramm. Wir haben 4 Klassen einzeln gemappt. Wie gesagt, normalerweise auf Klassen- oder Namespace-Ebene, sonst wird es zu viel Detailarbeit. Aber reicht ja erstmal. Dann checken wir das mit einem. Wir checken es schon mal mit ein. Jetzt auch mit Architekturschichtenprüfung. Validierung? Nee. Validierung. Architekturschichtendiagrammvalidierung eigentlich. So. Jetzt haben wir das korrekt auf Deutsch notiert. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich allerdings noch eine Checkbox aktivieren. Und beim Wort Checkbox wissen Sie ja schon, was auf Sie zukommt. Eine einzige Checkbox anklicken hier. Also für Sie nochmal zum Mitschreiben. Sie sehen jetzt eine Checkbox, die ich ankreuze und die heißt, prüfe die Architektur. Sie können jetzt nicht lachen, weil Sie eine Checkbox sehen. Also Entschuldigung, aber so. Wunderschön, aktiviert, Checkbox ist an. Und jetzt lassen wir das durchlaufen. Die gute Nachricht, ja, es ist dokumentiert. Es steht sogar der MSDN drin. Man kann es finden. Okay, es steht nicht offensichtlich drin, aber man könnte, falls man es wissen würde, finden. So, und jetzt wird natürlich auch die Architekturprüfung gemacht. Jetzt machen wir noch 2 weitere Dinge, während der hier noch überlegt und die Architekturprüfung macht. Wir erwarten ja, dass die Architekturprüfung noch erfolgreich ist. Wir schalten um auf den pessimistischen Mode. Wir sagen also bitte ab sofort Pessimismus zeigen. Gehe auf Trigger Gated Check-in, also erst den Bildprozess, erst den Bildprozess machen. Und wenn es geklappt hat, erst dann darfst du einchecken in meinem Namen. Was sagt der Bildserver? Wie weit ist er? Er ist durch, sehr gut. Wir machen jetzt etwas kaputt. Wir sind jetzt Auszubildende in der Firma. Wir haben das noch nicht so richtig verstanden mit dieser dreischichtigen Architektur. Und wir haben schon die falsche Klasse geöffnet. Haben jetzt die richtige gefunden. Und denken uns, Mensch, diese Add-Methode, ne, die habe ich direkt in dieser im Data Layer mal gesehen. Die kann man bestimmt nutzen. Klappt ja auch wunderbar. Testen tun wir natürlich auch nicht, einfach rein damit. Hab eine Abkürzung entdeckt. Ja. Ist jetzt nicht so, dass das nur Auszubildenden passieren würde. Ja. Genau, jetzt sagt der Team Foundation Server, Achtung, Achtung, diese Versionsverwaltung wird von einem Gated Check-in überwacht. Deine Änderungen werden jetzt in einen Shelf kopiert und dann auf dem Build-Server, auf dem aktuellsten Stand des Team Foundation Servers einfach draufgepackt. Und wenn das zufällig auch noch kompilieren und testen sollte, erfolgreich, dann checke ich es in deinen Namen ein. Und sonst bekommst du irgendwann eine halbe Stunde später eine Meldung, dass du nie eingecheckt hast, lieber Entwickler. Also es ist ein asynchroner Vorgang. Also irgendwann kommt dann so eine Meldung. Die gute Nachricht, die Meldung kommt hinter dem Fenster von Visual Studio, damit man nicht während man schon irgendwas... Nein, das ist gut! Hätten wir lieber, dass sie im Vordergrund kommt, wenn man schon was Nächsten tippt. Also es blinkt dann einfach unten ganz nervös auf der Statusleiste, Taskbar. Ja. So, wir haben die Architektur zerstört. Es läuft gerade ein Gated Check-in-Validierungsbild und ich erwarte mir jetzt hier eine mehr oder minder freundliche Meldung. Genau, neben unseren 2 Namenskonventionsproblemen haben wir jetzt gleich 2-mal gegen die Architektur verstoßen. Layer Diagram zeigt 2 Fehlermeldungen an. Warum? Wir haben einmal den Konstruktor genutzt aus der Data Layer Klasse, den wir nicht nutzen dürfen, und einmal die Main Methode. Also gleich 2 Dinge auf einmal falsch gemacht. Und deshalb wird der Check-in abgelehnt. Und die Kollegen kriegen gar nichts mit. Sie checken keine kaputte Version aus, weil der Check-in wurde abgelehnt. Es wurde also nie eingecheckt. Dieser Modus Gated Check-in empfiehlt sich wirklich dann, wenn man merkt, mit dem normalen Continuous Integration kommen wir nicht weiter, der reicht uns irgendwie nicht, dann würde ich das tun, sonst braucht man es nicht wirklich. Ich mache mal wieder heil hier, so Business Logic. Man kann allerdings diesen Gated Check-in auch quasi manuell nutzen. Ich kann, ohne dass wir Gated Check-in verwenden, als Entwickler sagen, was wäre denn, wenn ich direkt zum Build-Server gehe und dem Build-Server quasi ins Ohr flüstere, könntest du nicht mal meine lokalen Änderungen mal kurz nehmen und mal gucken, ob es kompilieren würde, aber sag niemand anderem aus dem Team Bescheid, ja? Die sollen auch nicht sehen, dass ich es ausprobiert habe. Da kann man sich also absichern, bevor man es kaputt macht. Das läuft dann ähnlich wie der Gated Check-in ab. Das kann man selber machen, indem man auf dem Bild rechts klickt, den Bild bestellt, Queue New Build, und dann sagt man nur noch unter was möchtest du bauen, nicht die latest version. Oh, das geht schon gut los. Warum kann ich das nicht auswählen? Gleich nochmal, Edit-Bild-Definition, Trigger, muss ich CI einstellen? Gleich werden wir es merken. Da, genau, bei CI ist eingeschaltet. Und jetzt sage ich ihm, bitte mach einen privaten Bild nur für mich. Das heißt, nimm nicht den neuesten Stand, sondern nimm den neuesten Stand mit meinem Shelf-Set, was du jetzt erzeugst. Ein Shelf-Set ist ja ein Backup von allen meinen lokalen Änderungen. Er nimmt jetzt also meine Abkürzung, shelf die ein, geht zum Bildserver, shelf die dort wieder raus. Gutes deutsches Wort, shelf die ein, shelf die aus. Legt den Code irgendwo ab, nimmt ihn wieder auf und verwendet den zum Kompilieren. Das heißt, er nimmt meine Änderung, kompiliert die auf dem Build-Server. Das Ganze nennt sich Private Build. Das heißt, kein anderer aus meinem Team sieht es in seiner Liste, nur ich. Und das ist auch gut so. Gut. Soweit, so gut. Hier ist übrigens unser Gated Check-In im Hintergrund, der sagt, lieber Entwickler, weißt du noch, vor einer halben Stunde, als du eingecheckt hast, war nix. Du kannst direkt wieder von vorne anfangen, sozusagen. Aber der Shelf ist natürlich noch da. Man kann das dann wieder öffnen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder heil machen. Soweit ist es eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt also eine ganze Reihe von automatischen Tests drin. Das sind so diese automatischen Tests, die im Visual Studio drinstecken. Und jetzt irgendwann erfolgt die Übergabe an unser Testteam. Das heißt, optimalerweise wird der Build-Server als letzten Schritt, wenn alles erfolgreich war, jetzt irgendwie den Code testfähig irgendwo hinkopieren. Also bei einer Web-Anwendung in den IIS reinschieben oder bei einer Windows-Anwendung in virtuelle Maschinen vorinstallieren. Gibt auch dieses Lab-Management jetzt kostenlos, wenn man eine TFS-Lizenz hat, von Microsoft, mit man virtuelle Maschinen hochfahren, verwalten kann. Also das wäre so der nächste logische Schritt, automatisches Deployment. Und zusammen mit diesem automatischen Deployment kann man auch automatische UI-Tests machen. Und das will ich nochmal schnell hinzufügen, das finde ich nämlich noch ganz klasse. Ich hätte gern einen automatischen UI-Test hinzufügen, neuen Coded UI-Test. Und während er das macht, könnte ich ja mich ja nochmal darauf vorbereiten, indem ich einen Link positioniere auf dem Desktop. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, das kriegen wir hin. Aber wie? Ja, Windows-Benutzung ist nichts für Einsteiger. So, EasyCalc-Excel auf dem Desktop positionieren, damit wir gleich leichter einen Zugang dazu haben. Wir nehmen jetzt also einen neuen UI-Test auf. Wir wollen nämlich nicht nur Unit testen, wir wollen jetzt vernünftig hier so UI-Durchklick-Tests zusätzlich machen, uns von der anderen Seite annähern. Aufnahme starten. Ich nehme möglichst kleine Schritte auf. Der erste Schritt ist nur das Starten der Anwendung, damit ich später leichter, wenn sich was ändert an der Oberfläche, nur Teile austauschen kann. Und sage jetzt, starte meinen hübschen, ach nee, komm, starte Taschenrechner. Starten, Taschenrechner, Add and Generate. Als nächstes nehme ich auf, Aufnahme starten, 3 und 7 gleich, Pause, aufnehmen. Addiere 3 und 7, Add and Generate. Jetzt kommt die Prüfung, weil jeder gute Unit-Test hat ja nicht nur, dass er irgendwas tut, sondern muss das Ergebnis auch prüfen. In unserem Fall ist es sehr einfach, weil das Ergebnis auf der Oberfläche steht. In etwas komplizierteren Anwendungen kann es sein, dass das Ergebnis vielleicht nur in der Datenbank irgendwo steht. Aber das ist ein Unit-Test, den er gerade schreibt. Ich könnte also selber die Prüfung so bauen, dass jetzt in der Datenbank nachguckt, ist dort wirklich der neue Datensatz angekommen. Ich mache es jetzt ganz einfach über die UI. Es gibt hier so einen Control-Picker. So. Damit kann man das auswählen und sieht dann alle Properties von dem Control. Da gibt es unter anderem den Text, der gerade auf 10 steht. Stelle sicher, das ist gleich 10. Okay, ist jetzt so ein Häkchen daneben. Code schreiben. Prüfe Ergebnis ist gleich 10. Add and Generate. Und dann würde es sich noch anbieten, dass man das Schließen des Fensters auch noch aufnimmt. Close Calc. CC, Close Calc. Diese Namenskonvention, furchtbar. So, und wenn wir jetzt Glück haben, Rechtsklick, Run Test und er nicht irgendwas Verkehrtes noch nebenher aufgenommen hat, könnte das jetzt durchlaufen. Finger weg von Maus und Tastatur, er klickt sich jetzt durch. Es ist phänomenal, was der klicken kann. Der kann sogar im Hintergrund anderer Fenster klicken. Habe ich noch nie geschafft. Da ist ein anderes Fenster offen, der klickt im Hintergrund einfach durch. Ist völlig irre. Ja. Grün. Gut, das ist jetzt noch nicht sehr beeindruckend, wie ich sehe. Wir müssen mal prüfen, dass es wirklich stimmt. Wir gehen also in Prüfe, Ergebnis ist gleich 10. Und hier steht ja eindeutig 10. Ist ja gut zu erkennen. Ne? 1,0 steht ja eigentlich nur in dieser Zeile. Das ändern wir jetzt mal vielleicht in 11 zum Beispiel, um mal zu sehen, dass es wirklich ein Test ist, der korrekt prüft auf der Oberfläche. Lassen den Test laufen. Ah, Auch hier können wir gleich diesen Datenbankanbindung verwenden, wenn wir wollen, oder ein Excel-Sheet. Er sagt tatsächlich failed, expected 11, aktuell 10. Das heißt, es ist ein richtiger Unit-Test, der hier läuft. Und genau, diesen Unit-Test können wir jetzt nehmen, diesen neuen UI-Test. Wir können wieder eine Datenbank anschließen. Wir können den auch auf dem Build-Server mitlaufen lassen. Das ist aber ein bisschen trickreich. Wollen wir den wirklich auf dem Build-Server mitlaufen lassen? Eigentlich soll der auf der späteren Zielumgebung laufen, also einer richtigen Testmaschine, die genauso aussieht. Kann man machen, da läuft so ein kleiner Agent drauf, der führt das dann da aus. Also der Build-Server baut auf dem Build-Server, der funkt den Agenten an, der ist auf dem anderen Rechner und der klickt sich dann da durch. Man muss dann auf dem Rechner angemeldet sein mit einem Benutzer, weil ein Windows-Dienst kann ja keine Dialoge mehr öffnen seit Windows Vista aus Sicherheitsgründen. Deshalb muss man da so ein bisschen was tun. Man kann es aber auch, wenn man ein ganz kleines Team hat, wirklich auf dem Build-Server machen lassen. Wenn der Build-Server also genauso aussieht wie meine ungefähre Zielumgebung, kann er sich auch da durchklicken. Also es geht schon, nur eben optimal wäre, man hätte eine eigene Maschine dazu. Und damit haben wir, glaube ich, eine ganze Menge automatisiert. Ich habe zum Nachschlagen noch ein paar lustige Folien vorbereitet. Ich habe ja auch noch mal die ganzen Berichte, die Microsoft so hat. Die sind auch alle mit psychologisch hohem Anteil. Man kriegt nämlich grün erst, wenn man über 70% Code-Coverage ist. Sonst kriegt man Giftgrün oder Gelb oder so. Man versucht einen psychologisch einfach in die Richtung mindestens 70% Code-Coverage zu drängen. Zu jedem einzelnen Bild werden diese Kennzahlen abgespeichert in so einem Bericht. Und man sieht dann später ganz beeindruckende Qualitätsmetriken, die einem nur nach sehr viel näherer Betrachtung irgendetwas sagen. Aber macht ja nichts. Für Sie nochmal der Hausaufgabenzettel. Ich habe es extra nochmal für Sie aufgeschrieben. Automatischen Bild einschalten, Continuous Integration oder Gated Check-In verwenden. Automatisieren Sie Ihre Definition of Done, das Testen, das, was mehr als Kompilieren ist. Automatisieren Sie das Deployment. Und dann kommt Schritt 5. Wenn Sie da angekommen sind, rufen Sie mich an. Ich habe bestimmt einen Schritt 5. Noch habe ich ihn nicht, aber vielleicht fällt er mir ein. Bis zum nächsten Jahr fällt er mir bestimmt ein. Ja. Also einfach melden und dann geht's weiter. Aber bis dahin hat man schon einiges zu tun. Was können Sie mitnehmen aus dieser Session? Wenn Sie jetzt hier rausgehen, irgendwas vielleicht in Ihrer Firma mitnehmen wollen zum Einpacken, denken Sie daran, dass Sie sich bitte mit Ihrem Team zusammensetzen, Qualität definieren in Form einer Definition of Done und dann eben versuchen, nach dieser Checkliste von eben die Prüfung Ihrer Definition of Done auch wirklich zu automatisieren, denn sonst macht das Ganze keinen Spaß. Weitere Ressourcen, wenn es Sie noch interessiert, wie man diesen Bildprozess noch weiter anpassen kann oder bis hin zu diesem Lab-Management oder wie man diese Diagrammprüfung von eben einschaltet, von der ich Ihnen erzählt habe, dass es da einen Artikel zu gibt, alles auf dieser Seite. Die meisten Dinge, die ich heute gezeigt habe, kommen aus der Premium Edition von Visual Studio. Aber Sie können mir auch gerne noch Fragen stellen, wenn Sie da genau wissen wollen, wo Sie was finden. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, Sie haben noch eine wunderschöne Tech Days und Fragen gerne hier oder gleich am Microsoft MSDN-Stand. Dankeschön, viel Spaß. Thank you.